from the mean streets of Mesa Palestina. It's me, Marcel Aburakia. What's up?
Mit Malcolm Music folgt mir auf Instagram, Twitter und whatnot. Und zusammen sind wir
Kanakische Welle.
Komm und reite dich.
Der Kern des Ganzen heute, es ist jetzt Mitte Dezember und Mitte Dezember ist für zumindest Leute, die in Deutschland wohnen und hier so Gesellschaft mit, Weihnachtszeit. I gave you my heart, but the very next day. Okay, Weihnachtszeit, deswegen habe ich mir gedacht, viele Kanaken, so die ich kenne, die feiern Weihnachten gar nicht. Das heißt, für die ist eigentlich perfekte Reisezeit. So, es ist kalt, es ist scheiße in Deutschland, also reisen. Deswegen haben wir uns 6 Städte in der arabischen Welt gesucht, in denen der Malcolm schon war, in denen ich schon war, die wir euch jetzt vorstellen werden.
Auch weihnachtsfeiernde Kanaken können trotzdem reisen. Deswegen bleibt dran. Am Anfang muss so ein bisschen so ein bisschen Shoutouts rauskriegen, ganz viele Leute grüßen. Das heißt, dieses Gedöns kommt erst kommt noch. Ist super spannend, super geil. Wenn ihr aber direkt zum Inhalt wollt, könnt ihr auch ein bisschen skippen und so. Ich habe mir unsere Statistik so angeguckt auf meinem Laptop.
Wir sind mad poppin'. Wir sind richtig. Also für das, dass wir jetzt die letzten Monate echt wenig Zeit dafür hatten, haben wir echt, ich bin echt glücklich darüber.
Streaming-Zahlen sind on fire.
Unsere Fans, die Leute, die interessiert sind an unserem Podcast, schreiben, sind aktiv. Für das, dass wir jetzt 3 Folgen draußen haben, solide, sehr solide. Also ich hatte es mir nicht besser erhofft eigentlich.
Wir sind krass gewachsen. Das kam aber nicht von ungefähr.
Nein, wir hatten auch sehr, sehr, sehr tolle, sehr, sehr viel Hilfe. Einmal big, big Shoutout an Sister Ornella, die bei der SZ arbeitet und uns da gefeatured hat.
Von Süddeutsche!
Muckbuck, also Süddeutsche, wir sind hier richtiger feiner Literatur, ja, also da war ja richtig, das war auch für den gut deutschen Bürger noch was dabei bei uns. Dann,
ich werde in der Arbeit immer ausgelacht, wenn ich versuche, bayerisch zu reden.
Ja, weil du auch kein bayerisch reden kannst.
Ich kann es ja selber nicht. Es ist so süß, wenn du das versuchst, aber du machst das echt schlecht.
Dann natürlich an die besten guten Leute von Muckbuck, wo ich am meisten angesprochen tatsächlich wurde darauf, mit Vergnügen München. Wir haben wirklich, ich war echt überrascht, wir haben wirklich 15, 20 Leute geschrieben, hey, was ist los, du bist auf meiner Timeline aufgetaucht, krass, ich habe direkt da mal reingeschalten, ist ja voll geil, was ihr da macht. Richtig solide, ich muss sagen, so, okay, danke, ja, okay. Der eine hat mir geschrieben, mit dem bin ich ein bisschen aufgewachsen, Shoutout Kevin Brandt, hat geschrieben, vom Bolzer in meine Timeline, du hast es geschafft, Junge.
Ja, wir wurden von PIKT ausgesucht. PIKT ist so ein Medium von Journalisten, Journalistinnen für Journalistinnen und Journalisten. Und da wurden wir ausgewählt als einer von coolen Podcasts. Refinery 29 hätten wir fast vergessen.
Oh, stimmt.
Nadire, danke schön, dass du uns auch in dein Listicle aufgenommen hast. Der Podcast Matatu hat uns als Inspiration zitiert. Das ist ein Podcast ostafrikanisch-deutsches Leben. Die werden sein, damit hier auch gegrüßt. Und wir waren bei Zeit. Wir waren bei Zeit online. Schon Vanessa Wu,
big
krass, wir appreciaten das, danke, dass du uns da gepusht hast und von Zeit kamen echt auch die meisten, also alle Leute, die uns über Zeit entdeckt haben, dankeschön fürs Zuhören, schreibt uns bitte eine Nachricht, schreibt uns vielleicht einfach eine Nachricht mit Zeit, irgendwie auf Twitter, Instagram, damit wir wissen,
wo ihr herkommt,
genau, wo ihr herkommt, was für Leute das sind, die von Zeit sind, weil das ist auch echt funny. Auf Instagram schreiben uns so viele Leute so, hey, ich kenne den Marcel von dieser Fußballseite. Dazu wird euch noch
erklären, was er macht.
Aber ich finde das voll lieb. Oder, boah, Diggi, ich habe mich so totgelacht. Ne? Und bei Twitter, die Art und Weise, wie ihr Diversity im Showbetrieb abgehandelt habt.
Das ist so geil.
Hat mich
der
so
richtige Two-Face.
Und das ist halt so unterschiedlich, wie wir auf Twitter halt so diesen ganzen...
Auf Twitter sind wir sehr seriös unterwegs. Ja. Und auf Instagram sind wir sehr... Wir lassen unsere sehr lustige Seite raus.
Sehr nah so. Und das ist halt echt funny so. Deswegen würde mich interessieren, wo platzieren sich so die Zeitleute dazwischen? Wolltet ihr einfach irgendwie so einen stabilen Kanaken hören? Oder wollt ihr so ein bisschen Weltforschung betreiben und herausfinden, was denn unsere
Mitmenschen... Was ist denn bei dieser kanakischen Welle unterwegs?
Das hört sich treiben. Deswegen schreibt uns bitte, bitte eine Nachricht. Wir interagieren super gerne mit euch.
Also deswegen auch Gruß an alle, die jetzt, ich würde sagen, neu dazugekommen sind, die uns jetzt vielleicht nicht seit der ersten Folge mehr oder weniger live verfolgen. Auch ihr seid natürlich aufgerufen für Feedback, Fragen, Anregungen.
Wir grüßen Hassan Akush.
Ganz wichtig.
Ganz korrekter, bester, liebster, tollster Kollege und
so. Hassan ist, jetzt mal ganz ehrlich, egal.
Er ist genauso groß wie ich. Sehr, ja. Kleine Männer sind sexy, so Digi. Deswegen Hassan Akush represent.
Wir haben es ja vorhin schon gesagt, es geht heute eine Art, es ist eine Reisefolge. Wir haben uns 6 Städte rausgesucht. Wir fangen an. Wir
machen eine Reise nach Jerusalem.
Das habe ich ja auch immer gehasst. Reisen nach Jerusalem und dann, wenn sie wussten, wenn irgendwer so schlau war, das mit Palästina in Verbindung zu bringen, Marcel, du müsstest doch voll gut sein in dem Spiel. Ich wollte immer einen Rückhand geben für den Satz, aber ich war auch immer gut im Spiel, muss man sagen.
Diesen Spruch habe ich nie bekommen.
Also, wir haben uns 6 Städte der arabischen oder also in der Einfall der osmanischen Welt gesucht, die wir jeweils bewerten werden nach Essen, Lifestyle und so eine Anekdote in einem Special, irgendwie sowas. Wir beginnen in Istanbul und hören auf in Marrakesch, also mit dem Uhrzeigersinn um das Mittelmeer herum. Also wir beginnen mit der Stadt Istanbul. Ich war im April in Istanbul und wir beginnen mit der Kategorie Essen.
Genau, Essen. Ich war auch in Istanbul. Ich war in demselben Hostel, was du mir empfohlen hast.
Yep.
Und schau mal, das ist das Frühstück, was ich da hatte.
I remember. Also wir sehen, ihr seht es gerade nicht.
Hier, warte mal.
Ja, das war ja so einzigartig. Ja. Also es gab Früchte, es gibt Eier natürlich, es gibt ganz normal Brot. Natürlich so eine Wurst, so eine türkische.
Also dieses Hostel heißt Cheers Hostel und es ist in dem Touristenzentrum von der Stadt. Also da sind alle Museen, das sieht ein bisschen aus wie Disneyland, das heißt Sultan Ahmed. Ja. In München zum Beispiel gibt es auch ein Restaurant, das heißt, es ist auch so eine Restaurantkette, die sich auf diesen Platz bezieht. Und da gibt es eine echt geile Rooftop-Bar. Das Hostel ist auch sehr billig.
Ja.
Das Frühstück war in Ordnung. Also es war halt jeden Tag das gleiche bei mir. Ich
was
weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist.
Von 5 kanakischen Wellen, was gibt es im Frühstück?
Insgesamt gebe ich dem türkischen oder dem Essen, was ich in Istanbul gegessen habe, würde ich dem schon auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall 5 kanakische
Wellen. 5 Kanaken.
Es war schon gut. Also dieses Mais, was es dort überall zu verkaufen gibt, Straßenmais, sehr gut. Die Kastanien sind geil.
Ja, und dann
in jedem Restaurant gibt es geilen Döner.
Ja, so Kebab und sowas, ist alles super, aber eigentlich mein Favorite. Und es gibt so einen Laden unter dieser Anglerbrücke, wo sie so super cheap Fish-Sandwiches verkaufen. Hast du die gegessen?
Oh! Grüße an Billiban, die hat mich da dieses
Walla nicht schlecht, Samak.
Wie heißt das? Ekmek.
Obsit Samak.
Ekmek. Balik Ekmek.
Eminönü. Eminönü heißt Eminönü. Die Seite. Das ist der südlichste Teil einfach Istanbuls, würde ich jetzt mal beschreiben.
Da haben die Balik Ekmek.
Genau, und da gibt es diesen Balik Ekmek Laden, der so Fisch für 1 Euro verkauft. Also Fisch Sandwich für 1 Euro, Fisch gefangen. Und es schmeckt einfach brutal. Das ist super simpel, aber es schmeckt richtig, richtig edel. Also das ist meine Empfehlung für Istanbul. Ich gebe dem Ganzen auch 5 von 5. Ich war bei ein paar Locals, die mir dann auch echt gutes Essen gegeben haben. Und da kann man echt nicht
mehr. Jobgesell. Also Essen schon mal sehr gut. Thema Lifestyle. Ich war so ein bisschen, vielleicht könnt ihr das hören. Ich habe mir so ein bisschen so Touristen-Shit gegeben. Da, schon hört ihr das? Das Wasser. Das ist halt so geil an Istanbul.
Das ist ja
noch Wasser. Nee, das Geile ist, Istanbul ist ja von ganz vielen Flüssen durchquert und ist auch am Meer, weil das die Grenze ist zwischen Asien und Europa.
Ja.
Und das ist halt so geil, weil MVV dort ist halt ständig auf so Schiffen und Bussen rumtuckern. Und das ist halt schon nice. Also da sind halt so schöne Blicke, die man da einfängt. So die Lichter, so das fand ich halt richtig geil. Was halt auch total cool ist an der Stadt, dass du so einen Blend hast, so eine Mischung aus irgendwie Moderne und Tradition und so. Aber es ist halt wirklich so, du siehst ganz viele Hijabis und ganz viele Leute, die irgendwie ganz promis gekleidet sind. Hier, Marcel zeigt mir gerade
ein Bild. Ich zeige ein Foto von dieser Brücke. Und
genau,
hier hinten.
Die gibt's alle auf Instagram.
Die posten wir alle auf Instagram.
Hier, da habe ich mir eine gute Zeit gegönnt auf der Rooftop-Bar und so.
Hier dieser Bazar. Also, okay, mach mal deinen Sound hier weg.
Aber hier, schau, hört ihr das?
Ja, aber die sehen es doch
das
nicht.
Das ist auf der Brücke. Nein, aber man hört, man kriegt dieses Feeling. Und da angeln die zum Beispiel. Das fand ich halt auch total geil, wenn du so an diesen Brücken vorbeigehst.
Ah, was soll das?
Angeln die halt.
Für mich Istanbul auf jeden Fall sehr, sehr lebenswerte Stadt, gerade weil es halt so genau mein Vibe ist. Shisha rauchen, mit einem Tee chillen, gute Musik, viel los. Teilweise war mir Istanbul ein bisschen zu viel los.
Ja.
Ich meine, es ist eine riesen, riesen Stadt, super viele Touristen.
Wie viele kanakische Wellen für Lifestyle?
Lifestyle muss ich eine kanakische Welle abziehen, weil mir einfach zu viel los war. Okay. So, ich mag dieses Hektische schon, aber einfach zu viel.
Ich gebe es trotzdem 5 von 5. Es war busy, es hat mich an Lagos, Nigeria erinnert, aber ich hatte eine krasse Zeit. Ich war in Kadikoy, nicht Karakoy, Kadikoy. Und das ist so eine fancy, artsy Künstlerviertel. Da war ich mit Hazard, danke, dass du mich dahin geführt hast. Und da habe ich so ganz, da findest du so ganz viele so Leute, die sich so ganz genderfluid kleiden und so Schauspieler und so. Und es war halt super spannend, weil die da gefeiert haben und so türkische Hausmusik gehört haben und so. Und da rege Gespräche und es war super kosmopolitisch. Und es war jetzt schon geil. Also es war ziemlich cool. Ja, also ich gebe dir 5 von 5 kanakische Wellen.
So. Okay, was hast du noch eine Special-Anekdote, irgendwas aus Istanbul? Ich hatte nämlich eine ganz lustige eigentlich.
Eine, auf jeden Fall eine Empfehlung ist, wenn ihr nach Istanbul fahren wollt, die Prinzeninseln. Ich bin auf die Prinzeninseln gegangen und ich war auf der zweiten Prinzeninsel. Also du gehst da an den Hafen und dann fährt, ich glaube, es gibt 7 Stück. Ferhat würde jetzt sagen Prinzessinneninseln. Ich glaube, auf Türkisch sind es, glaube ich, Prinzessinnen. Die waren schon geil. Die waren schon echt geil. Da gibt es so einen Park, den man da beobachten konnte und dann, das ist so ein kleines Dorf und du bist in Istanbul, aber es fühlt sich an wie in so einem mediterranen Dorf, ein griechisches Dorf oder irgendein, weiß ich nicht, libanesisches Dorf. Also es war richtig cool. Ja. Auf jeden Fall Prinzeninseln, eine super Empfehlung.
Würde ich auch empfehlen. Meine Geschichte aus Istanbul ist relativ easy. Und zwar war ich auf der östlichen Seite, frag mich nicht, was für eine das war, und ich hatte mich verirrt. Ich wusste nicht, wie man nach Hause kommt, mein Handy war aus und so. Ich wusste natürlich, ich muss in die Richtung. Und dann hat mich ein ganz, ganz netter, älterer Herr in so einem kleinen Tuk-Tuk, weißt du, schon so Rikscha-Style-mäßig, hat er mich in mein Hotel zurückgefahren. Es war so lustig. Dann saßen wir so drin und er hat nur so gebrochen Englisch gesprochen und irgendwie Arabisch auch nicht. Und dann haben wir uns so mit Händen und Füßen unterhalten, wo ich herkomme. Und ich hatte auf meinem alten Handy hatte ich noch so Palästina-Flagge hinten drauf. Dann habe ich immer so Palästina-Flagge gezeigt, so drauf gezeigt, so Palästina, Palästina. So, Und dann so, Mashallah, Mashallah. Und so, ja, es war einfach...
So wie Türken das sagen würden, Mashallah.
Ja, das war zu Istanbul, also ehrlich gesagt, Reiseempfehlung full. Ist also auch nicht teuer.
Insgesamt wie viele kanakische Wellen?
5 von 5 insgesamt.
5 von 5. Ich gebe Istanbul auch...
Du kannst ihnen nicht weniger als 5 von 5 geben. Du hast auf Essen
und Reise 5 gegeben. Naja, ja, das stimmt. Man kann eigentlich nichts sagen. Nein, 5 von 5. 5 von 5 kanakische Wellen. Einzige Sache ist, man kann dort nicht Wikipedia benutzen. So. Also man merkt halt, Erdogan ist schon... Ist zu
gar nicht aktiv.
Aber es gibt so einen Special Code, aber so manche Sachen funktionieren dort nicht, so was unabhängige Recherche.
Okay, Internet on to the next one. Wir gehen nach,
genau,
wir gehen nach Beirut. Fünf,
uneingeschränkte Empfehlung, Istanbul ist fantastisch, speziell mit Euro. Ihr könnt die richtig ausnehmen dort.
Wir gehen weiter südlich Richtung dem Libanon und zwar nach Beirut. Ich war selber noch nicht in Beirut. Ich würde oder möchte natürlich auch ganz bald dahin. Aber Malcolm hat eine Menge Storys zu erzählen. Mach mal Essen, 4 von 5 oder wie viel, was gibst du an Wellen?
Also, Beiruts Essen ist schon... gut, es ist sehr gut, aber es ist sehr teuer.
Okay.
Also es gibt Tabouli, also das ist so diese, das ist so ein, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein grünes, so ein Salat mit Tomaten und so einem grünen Zeugs, Kräuterzeugs oder so, aber googelt es einfach. Tabouli-Rezept tun wir euch in die Links rein. Geiles Brot, Hummus, alles ist top, alles
arabische
ist
Cuisine einfach.
Levantisches Essen. Aber ist schon teuer so. Also es ist teuer und Streetfood habe ich jetzt auch nicht so vieles entdecken können, ehrlich gesagt. Deswegen...
Aber wenn ihr beispielsweise, wenn ihr schon dort wart...
Ich meine, das ist schon geil.
Also natürlich ist es geil, aber es ist halt, sagen wir jetzt mal, Standard-Arabisch.
Also Enna Beirut empfehle ich auf jeden Fall. Ist gut, ist nice und so, ist aber vom Preis. Wegen Preis gebe ich dem 4 oder sogar 3,5.
Okay, ist teuer.
3,5.
So, kommen wir zu Lifestyle. Lifestyle in Beirut.
Lifestyle.
Ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, in Beirut kann man extrem gut feiern.
Man sagt ja, Beirut ist so das Paris von Nahen Osten. Ich bin da hingegangen. Ich bin da hingegangen so, und ich dachte so, oh, Eleganz, Beirut, na. Und das sieht aus wie fucking Bagdad oder. Also, es ist halt echt so, Palästina hat eine bessere Infrastruktur. Also, es gibt
Palästina
so,
hat einfach keine Infrastruktur.
Es gibt so teilweise so Bereiche, die in Beirut schon. Hamra zum Beispiel, das ist weiter an der Küste. Beirut ist eine Küstenstadt. Fancy, schön. Ihr werdet die Bilder auf Instagram sehen. Aber Beirut selbst sieht eigentlich ziemlich hässlich aus. So, es gibt eine Partymeile, das ist diese Michael-Straße heißt die. Und die ist ganz nice und so. Und da kann man feiern. Und ich bin auch ordentlich feiern gegangen. Und irgendwie...
Malcolm trinkt Alkohol.
Ich habe mir richtig die Kante gegeben. Also du kannst in Beirut schon krass feiern. So, ich habe krasse Leute kennengelernt, krasse DJs. Alles Mögliche an, was du willst. So, ich bin prüde und so. Aber okay, wenn du irgendwie so crazier sein willst, kannst du das alles machen.
Von Kanakische Welle, Lifestyle?
Partymäßig und so auf jeden Fall, also 5. Auf jeden Fall 5. Insgesamt halt mit Infrastruktur und Stadt alles drin. Aber ist auch nicht sonderlich groß, würde ich dem vielleicht auch 4 geben. So. Also ist schon schön, aber Beirut selber reicht nicht. Okay. Aber genau.
Jetzt zu deiner Special-Anekdote.
Die Story.
Aber nur diese Anekdote und versuch sie kurz zu fassen, weil Story, ich weiß, dass sie letztes Mal extrem lang ausgefallen
ist. Die Story, aber ich muss, genau, wir sind eine Wiederaufzeichnung dieser Folge.
Malcolm hat die Folge verloren.
Ich muss dazu noch sagen, geht nach Byblos. Byblos ist so verdammt schön. Woo! Schau das dir, hast du meine du Story hast mir, damals gesehen?
Natürlich habe ich deine Stories gesehen.
Also das ist so wow.
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 Wow. Ich bin einfach nur...
Wow.
Ich zeig euch das alles noch. Wow. Ich lade das auch alles hoch.
Ich muss sagen, also ich sag natürlich gerne wow, aber es sieht tatsächlich schön aus.
Das ist so fucking beautiful so. Und Palästina sieht nicht so aus, sorry. Also Byblos sieht echt krass aus. Genau, die Story. Ich war feiern. Ich genieße mein Leben so. Ich bin in meinem Hostel. Das Hostel heißt Hostel Beirut. Sehr empfehlenswert. Die sprechen alle sehr gut Englisch, sprechen auch Türkisch, sprechen Arabisch und so. Also ist alles nice. Ich war in dem Hostel, war feiern. Ich war richtig lange feiern. Ich kam vielleicht zu 6 Uhr früh oder so. You know, your boy, he got it in. Ich war in verschiedenen Clubs, Hauspartys, alles drum und dran und so. Irgendwelche Menschen kennengelernt. Komm zurück, ich denk so, wallah, ich hatte eine gute Nacht. Kennt ihr das, ihr kommt nach Hause, ihr wackert schon mit eurem Schlüssel, ihr seid bereit und so, ich will nach Hause und so. Also ich bin so, ich höre noch so meinen Song, so, mein Akku ist da, du freust dich auf dein Bett, weil es wird schon ein bisschen kalte Brise und so.
Und dann, was passiert dann?
Dann sehe ich da so, ich will so auf mein Hostel zugehen, so, und dann sehe ich da so irgendwie so ein dicker Kerl, der dann mit dem Taxifahrer da ist. Und dann denke ich so, was ist das? Was passiert da gerade? Er so, ich hab mit dem in dem Hostel gewohnt. Dann merke ich so, oh shit, das ist der Dude, mit dem ich im Hostel bin. Warum tun die so krass gestikulieren? Weil die tauschen krasse Gestiken aus und so. Da merke ich, der Taxifahrer hatte ihn so an seinem Kragen gepackt so. Und er so, bleib hier, du musst hier bleiben. Wenn du nicht hier bleibst, dann wird mir etwas ganz Schlimmes passieren. Und ich so, oh shit, der Bruder, oh Gott, ich muss ihm helfen. Was passiert
war der? War der
so?
Allmann?
Das
der
war ein Deutscher, ein Blonder, ein Deutscher ohne Migrationshintergrund, der da eben gewesen ist. Und er so, du musst mir helfen. Ne? Und ich so, okay, I got you, ich bin hier und so, ich will ihm helfen. Ich so, ich bleib da, ne. Dann sagt er so, was ist los? Dann sagt er so, die haben einen Preis ausgemacht. Der Typ, der Deutsche sozusagen, der Deutsche ohne Migrationshintergrund, hat gesagt, ja, ich habe mit ihm 14 Beirut-Dollar ausgemacht. Dann sagt der Taxifahrer, la, 40. 40 heißt 40. So, ich muss jetzt mit meinem gebrochenen arabischen Dolmetscher sprechen. So, ja, was soll das? Und ich so, oh, mein Vater, hua ajnabi, er ist Ausländer, er weiß nicht besser. Khalas, Arbadash, Beirut Dollar, tamam und so, sag ich ihm so, 14 Dollar reichen doch und so. Er so, nein, ich will mein Geld, ne. Er holt Messer raus.
What?
Er holt einfach Sekine Messer raus, so. Er holt sein Messer und bedroht jetzt diesen Deutschen. Ich so, oh shit. Dann sag ich zu ihm, gib ihm diese scheiß 40 Dollar, das sind, weiß ich nicht, 35 Euro oder so, das ist kein Geld für dich, das war so ein Reicher, der kam von einer reichen Familie. Er so, nein, wenn ich ihm das zahle, ich zahle diesem Typen das nicht, das ist ja unerhört, was ist das für ein Land, hier gibt es keine Standards und so. Und dann wurde mir langsam unsympathisch, am Anfang dachte ich so, okay, ich hab Mitleid, ich will ihm helfen und so, aber er wollte ihm dieses Geld nicht zahlen. Er holt Messer geht gar nicht. Es ist wirklich, das gibt es keine Ausrede dafür. Das ist nicht in Ordnung, Messer zu holen. Aber du denkst dir halt, fremdes Land, gib ihm das Geld, lass, du wurdest genascht. Er hat dich vernascht, akzeptiere deine Niederlage so. Oder vielleicht war der Typ auch besoffen. Dieser fette Kerl war richtig besoffen. So, man weiß nicht, so. Dann geht er raus aus dem Taxi. Dann steht dieser libanesische Taxifahrer auch aus dem Auto. dann sag ich so, ich rede so mit ihm, hey, mach mal $20, komm, $20, $20, gerne, halas, so. Sagt er, okay, er gibt's mir sofort und die Sache ist zu. Er wäre gefahren. Dann sagt er, nein, das mache ich nicht, jetzt möchte ich, dass die Polizei kommt, du bleibst jetzt ganz hier stehen. Und ich denke mir so, Digi, es wird laut, es wird jetzt langsam laut, die ganze Nachbarschaft, Balkone sind links, rechts, alle wachen jetzt auf, Hostel wacht auf, so. Ich so, Bruder, hör mir zu. Keiner interessiert sich jetzt für deine fünf, ob du jetzt Gerechtigkeit widerfahren, so, ich weiß, es ist schlimm. Die Leute wollen schlafen, es ist 6.30 Uhr in der Früh. Oder 5.30 Uhr, was auch immer, halt richtig viel zu spät. Dann steht er auf, er schubst ihn zu Boden. Ich denk so, oh shit, dann fällt dieser fette Alman so mit seinem Kopf auf den Boden. Ich so, oh nein, jetzt tut ihm wieder doch leid, oh Gott, was müssen wir machen und so. Und dann sag ich so, okay, oh, oh nein, oh Gott, like, ich so, Jane, was machst du da? Lass ihn in Ruhe, ne. Ich versuche ihm so auf Arabisch zu erklären, das geht nicht. Dann sagt er, okay, jetzt, komm, $14, gib mir, ist vorbei. Er will immer noch nicht. Nein, jetzt werde ich erst recht nicht, ne. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Er ruft Polizei, kommt so. Polizei kam, libanesische Polizei kam, in Zivil. Aber die waren die Polizisten, weil die haben uns Ausweis gezeigt. Was macht dieser Domian oder Dominik, ich weiß nicht, wie er heißt, ich hoffe, es ist nicht sein richtiger Name, veränderter Name. Er steht auf, so aus dem Wagen. Er geht so nach hinten, so. Die Polizei kommt halt so und er versteckt sich so hinter dem Auto. Als wären es so Terroristen, du hast in seinen Augen gesehen. Er hatte sich gedacht, was ist das für ein rückschrittliches Kanackenland? Wo bin ich hier gelandet? So, das war so ein Gehüteter, so der, dem sowas niemals passieren würde. So. Like, du musst doch wissen, du schaust doch bei Auswärtiges Amt, du weißt doch, wo du bist. So. Er wollte in Istanbul ein halbes Jahr irgendwie Semesterlehrer oder was machen. Auf jeden Fall kommt die Polizei, die wollen ihm helfen, so ready to help. Die fragen ihn, do you speak English? Est-ce que tu parles français? Danke, Arabe, so. Die bieten ihm alle Sprachen an.
Nein! I don't trust you. What you do?
I don't trust you.
This is not professional. Are you really from the police? Und so.
Und ich so, die Polizei ist jetzt gekommen. So, ich sag ihm auch so, du sprichst die Sprache nicht. Willst du jetzt, ich gehe nicht mit dir auf die Wache. Ja. Ich werde nicht dein Zeuge sein. Ja, ich will jetzt schlafen, Bruder. Zahl ihm jetzt das Geld und ich weiß nicht, was die Sache ist. So. Ich war nicht so dicht. Ich habe gut gefeiert. Aber ich war schon bei gutem Bewusstsein so. Dann kommen meine französischen Mitbewohner. Oh, merde! Es gibt was ici. Non, je ne peux pas croire, bla. Die kommen dann runter, wir diskutieren, wir reden auf den einen. Der Motherfucker kommt nicht irgendwie klar. Er versteckt sich links, rechts. Tut halt so, als wären die Bösen so. Und er kann halt da nicht helfen. Am Ende werden die dann abgezischt, weil er hat auch keine Beweise. Er hat auch sich nicht gekümmert, denen zu helfen und so. Dann habe ich noch im letzten Moment so gesagt, okay, weißt du was? Was dir jetzt passiert ist, ist schlimm. Polizei, Jane, Ando Zekine, er hat ein Messer. Besser, ja. Sucht bitte nach dem Messer so. Weil ich wollte wenigstens, weil sonst wären die... Genau, das muss ich noch sagen. Der Typ hat jetzt zu mir noch gesagt, er hat mich angeguckt, als die Polizei kam. Er sagt zu mir, ich habe kein Messer, richtig?
Mein Lichtsekine ist ah.
Ja, ich hab kein Messer. So, ich so, Digi, du hast ein Messer.
Snitch!
An der Schuft, du so.
Ich 31, hab dein Messer 31,
girls. Like, so.
Schuft, aber warum?
So, ich hab's gesehen, Digi.
Loyalty.
Nein, er hat ihn mit Messer bedroht. So.
I don't give up.
Nein, das geht nicht. Es geht gar nicht.
Loyalties.
So. Dann kam die Polizei, da hab ich am Ende, als sie gehen wollten, so keine Beweise, der wäre am Arsch, der hat geschnoddert. Er hat seinen Vater am Telefon gehabt. Er so,
Papa, du darfst jetzt nicht auflegen. Was jetzt gerade passiert, du musst alles aufzeichnen. Weil wenn du jetzt nicht hier das festhältst, dann werde ich ganz große Probleme haben. Ich kann diesen Menschen hier nicht vertrauen. Und der hat dann so schnattert, das ist unglaublich. Er hat mich mit einem Messer bedroht und so.
Und dann musste sein Vater am Telefon, ich so, Herr Papa Ninnen, wenn Sie zuhören, sagen Sie bitte Ihrem Sohn, er soll sich zusammenreißen, der ist Ende 20, zahl ihm diese scheiß... $30 und lass uns schlafen so.
Papa, bitte, wenn du eins nichts tun darfst, du darfst nicht auflegen.
Natürlich, er ist nicht konzentriert, er hat auch nicht Tricks, er hat keine Fotos, er hat keine Beweise, er hätte direkt Polizei zeigen können, so hat nicht kollaboriert. Polizei will abfahren, ich sag noch, check nach dem Messer. Am Ende gucken die, Messer hat er irgendwie weggeschoben, so mit dem Fuß auf den Boden gekickt, die sind abgezischt und der Kerl... Ich habe da einfach gemerkt, es war so ein wohlbehüteter, auf Eierschalen laufender, absolut alle negativen Stereotype eines Allmanns hat er erfüllt. Natürlich sind nicht alle so, überhaupt nicht so, aber das Ding ist, Man, Leute, die irgendwie einen Bezug haben zum globalen Süden, zu Ländern aus der dritten Welt, selbst wenn du da nicht aufgewachsen bist, es ist nicht alles so
werdet wie euch in Deutschland. Werdet euch bewusst, dass Deutschland nicht überall so ist.
Du kannst nicht wegen jeder Kleinigkeit immer direkt Rechtsanwalt, Papa Rechtsanwalt oder so rufen.
Polizei ist auch nicht überall Polizei.
Manchmal wirst du genascht. Es ist scheiße, wenn dich irgend so ein Gauner oder so... Ich glaube ja sogar, er hat einfach was Falsches ausgemacht. Aber weiß ich nicht. Aber manchmal kann es auch wirklich sein, dass dich so ein Taxifahrer verarscht.
Und das ist ja wohl das
Leck deine Wunden, zahl das Geld, sei froh, dass du es nicht nötig hast und lass dann die Sache sein. So.
Also warum
immer Papa und Mama anrufen?
Aber es ist eine meiner Lieblingsstories. Wenn ich von Malcolm jemals aufgeheitert werden möchte, dann höre ich mir die Story an. Aber gar nicht wegen des Inhalts, sondern nur, wenn Malcolm diese Stimme von diesem Damian, Dominik, wie auch immer der Typ heißt, macht.
Du musst auf jeden Fall.
Papa, du darfst nicht auflegen. Hier sind ganz böse braune Menschen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und der kleine braune Mensch, der eigentlich mit mir hier ist und der Deutsch spricht, der hilft mir gar nicht. Und er sagt immer arabische Dinge, aber ich weiß nicht genau, ist er auf deren Seite oder nicht.
Das ist eigentlich mein ganzer Highlight.
Ich meine, okay, also wohlbehütete weiße Menschen können ja nichts dafür, dass sie so fragil sind.
No, aber they don't.
Versucht aber euch einfach so irgendwie, get rough so. Das Leben ist so, you know.
Vor allem diejenigen, die es nie gelernt haben, get physical.
Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch eine Pussy. Wenn jetzt jemand ein Messer direkt an meinen Hals so hält, vielleicht wäre ich dann auch so auf meinen Film gewesen.
Das
weißt du, wer weiß, vielleicht bin ich dann auch, wäre ich auch hysterisch geworden. Aber so, das...
Okay.
So, wir haben ja immer eine Klischeefrage.
Question. Die Klischeefrage betrifft die Jahreszeit, die wir haben. Nämlich, sag mal, ihr seid doch Kanaken. Feiert ihr eigentlich Weihnachten? Also, genau. Ich glaube, es war Annegret 0504. Annegret 0504 hat geschrieben, also ich betone das jetzt ein bisschen anders, hat geschrieben, yo.
Annegret Kramp-Karrenbach.
AKK. Hat geschrieben, ob wir quasi Weihnachten feiern. Ich muss dazu sagen, mein Papa ist ja Muslim, meine Mama ist Christin. Ich habe immer Weihnachten gefeiert, aber Weihnachten in dem Stil gefeiert, dass wir halt als Familie zusammensaßen. Dass wir halt auch schön gekocht haben am 24. und dass ich auch Geschenke bekommen habe. Aber ich habe nie diesen christlichen Geist davon irgendwie zelebriert. Ich bin nicht in Kirchen gegangen. Ihr kriegt mich nicht in die Kirche. Ich mag Kirche.
Wie sieht so ein typischer Weihnachtsabend?
Also, Weihnachtsabend im Haushalt Abu Rakir sieht folgendermaßen aus. 24. geht gemütlich auf, frühstückt schön zusammen. Dann überlegt man, okay, was kocht man? Jeder macht sein Ding bis so um 2 ungefähr. 2 Uhr fangen meistens Baba und ich an zu kochen, weil Baba und ich sind Starköche bei uns. Nicht, dass meine Mama nicht kochen kann, aber wir können besser kochen. Es gibt wirklich eigentlich fast jedes Jahr Fisch. Fisch mit Kartoffeln, Karotten und noch ein paar. Mein Bruder macht dann immer Dessert. Dessert ist immer dasselbe. So ein Joghurt mit Erdbeeren und so Cookies oder sowas. Halt super cheap. Und dann wird Abend gegessen, dann werden Geschenke ausgepackt und dann ist eigentlich der Abend vorbei. Das ist unser Weihnachten. Das ist auch alles gewesen. Mhm. Danach gab es immer noch normalerweise, also wir sind jetzt zerstritten mit der Familie meiner Mutter, aber gab es noch so dieses Fake-Familientreffen und du chillst dann mit denen und dann sind die immer alle in die Kirche und wir haben dann immer zu Hause gechillt. Also mein Papa, meine Geschwister und ich, alle anderen waren in der Kirche und haben für keinen Plan irgendwas gebetet.
Gebeten,
was man auch immer an Weihnachten betet. Genau, das war eigentlich meine Weihnachtsexperience. Das heißt, wirklich beschränkt sich bei uns auf einmal als Familie zusammensitzen und Geschenke auspacken. Mein schlimmstes Weihnachten war, es ist dann zu einem schönen Weihnachten geworden, das war eines der schlimmsten Weihnachten, die ich hatte, dass ich habe 2015 in Spanien gelebt und ich hatte mir fest vorgenommen, über die Weihnachtsfeiertage und Silvester einfach reisen zu gehen. Hm. So durch Spanien, ich schaue mir die Welt an, alles schön und gut. Und dann habe ich am 22. am 21. habe ich mit meinem Dad halt geskypt, haben so gesprochen und dann hat er mich auch gefragt, ja und wann kommst du nach München? Und ich habe 4 Monate in Spanien gelebt gehabt und ich hatte nie Heimweh, nie. Und dann hat er zu mir gesagt, ja und wann kommst du dann nach München? Und dann war ich so, ja, ich hatte eigentlich nicht vor, nach München zu kommen. Dann hat er mich so angeschaut, so ja, aber Weihnachten ohne die Familie, bla bla. Und dann habe ich so ein bisschen Teary Eyes bekommen, so fuck.
Stimmt.
Ich hab's halt gar nicht realisiert gehabt. Und dann saß ich so Skype mit meinem Dad und wir hatten nie diese Momente, wo es so Vater-Sohn-Gespräche gab. Und dann hab ich mit ihm gesagt, so, ja, was glaubst du denn so? Glaubst du, dass es halt als Mann für mich gut wäre, Weihnachten irgendwie allein zu feiern? Und dann, das war so die eine der wenigen Situationen, wo mein Dad so Closeness oder sowas gezeigt hat und gesagt, Marcel, es soll nicht am Geld scheitern, wenn du bei der Familie sein willst, dann kaufe ich dir auch einen Flug und gar kein Problem. Und ich habe gesagt, okay, kauf den Flug, ich will, glaube ich, nach Hause. Und dann, ich habe die kompletten Reisepläne, die ich hatte, ich habe alle Blablacars, alles storniert, bin ich nach Hause gefahren und habe dann noch so ein, ich habe nichts bekommen auch. Natürlich hat keiner gedacht, dass ich zu Hause bin.
Yeah.
Da war noch eine Cousine von mir, Lana, schöne Grüße an Lana, Ahlan und Sahlan, war da zu Besuch bei uns, hat in meinem Bett gepennt und alles. Also es war überhaupt nicht ausgelegt darauf, dass ich zu Hause bin. Ja. Aber dann war ich da, war für 5 Tage zu Hause und hatte dann doch irgendwie echt ein ganz schönes Weihnachten. Okay, Malcolm, wie hast du Weihnachten gefeiert? Du bist ja, also ich bin ja kein Gläubiger. Malcolm, du bist ja ein gläubiger Christ, so Team Jesus all the way.
Ich bin kein gläubiger Christ, aber ich bin christlich sozialisiert. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie so eine geile, so eine mystische, arabische, christliche Tradition oder so erzählen, aber mystisch. Im Endeffekt ist dem halt nicht so, weil meine Mom ist ja auch schon in Deutschland groß geworden.
Großgewachsen.
Und ja, es war eigentlich so richtig ghetto so, weil meine Eltern hatten sich schon früh getrennt und dann war ich halt mein Bruder und meine Mom so. Wir haben halt gechillt so. Es ist einfach, weiß nicht, also ich hatte mir so, in meinem Kopf hatte ich mir halt immer gehofft, so mit so einem schönen Weihnachtspulli und seinem fancy Pyjama wie bei Prinz von Bel-Air und dann haben wir so ein Riesenhaus und dann kommen irgendwie alle Verwandten und wir sagen so, hey Carlton, was hast du bekommen? Und dann tun wir so Sachen in die Socken und so Butterscotch trinken oder so ein Scheiß. Jeez. Aber im Grunde genommen, es war schön, ich bin sehr froh, so dass ich meine Familie habe und wir haben so einfach so diese Ähnlichkeit auch dadurch auch voll gefestigt, so, aber es ist halt real, so, you thug it out, so, du gehst, wir haben vorher irgendwie so bei Lidl so eine Ente oder was gekauft, die haben wir dann aufbereitet, wir waren halt zu Hause, dann gab es irgendwelche Videospiele oder was, die sich meine Mutter leisten konnte und wir haben uns gefreut wie Schneekönige, dass wir irgendwie dann ein neues Gamecube-Spiel hatten und ich verbinde das halt eigentlich irgendwie mit einer Zeit, wo du ein bisschen irgendwie, ja, frei hast, irgendwie essen kannst. Ja, aber so richtig diese
du hast
diese
auch nicht Stimmung, den Weihnachtsböden.
Nein, diese krasse Stimmung kam halt nicht so auf, weil für was? So, ich sehe ja meine Mom ständig, mein Bruder auch so. Für wen soll ich mich jetzt schick machen? Ja. Ist ja nicht so, dass wir andere
Verwandte haben. Ich fand es auch immer ein bisschen aufgesetzt.
Und das ist dann halt immer, diese Energy kam halt nicht. Und ich glaube, ich und mein Bruder, wir wollten halt vielleicht oft zum Beispiel, also mein Vater war dann auch an Weihnachten öfters da und so, aber es war halt dann auch immer so strange, weil er sonst eigentlich nicht irgendwie zu Hause gewesen ist. Und dann war das halt alles so fake, so, weil wir dachten so, like, du bist nicht da gewesen, so, was soll das jetzt? So, warum bist du jetzt hier? Warum machen wir jetzt auf diesen Film? Aber mein Vater ist halt auch so, er ist Nigerianer und die sind halt super pragmatisch. Er feiert keinen Geburtstag. Er feiert diese ganzen Sachen nicht. Du kannst ihn dafür nicht begeistern. So. Er hat am Abend, hat am Abend CNN geguckt oder so. Und wenn so, ja, hier, nett. Er macht auch keine Überraschung. Er verpackt es auch nicht. Ja. Er sagt halt, hier, was willst du? Ja, dann kaufe ich dir
Geschichte
das. So.
Zu verpacken. Meine Mutter hatte Geburtstag. Was hat mein Dad gemacht? Er hat einfach so einen Gutschein genommen und in so einen Briefumschlag gelegt. Aber hat so einen Briefumschlag, wo so ein Fenster drin war.
Ja.
Also super. Er hat einfach irgendwas gebraucht, wo es halt drin liegen konnte.
Ja, nicht mal das. So, mein Dad ist so richtig straight edge. So, ich glaube, ich weiß noch nicht, was er alles in seinem Leben so durchgemacht hat, aber he don't play that. So,
ja, mein Papa ist genauso. Mein Papa möchte auch Geburtstag nicht feiern. Er sagt auch jedes Mal, ich will nichts haben, ich will nicht feiern, es ist ein Tag für mich wie jeder andere. Weihnachten natürlich für ihn auch. Er sagt auch, ich will nichts geschenkt haben. Aber der ist dann auch nicht so, dass er es mit uns zelebrieren würde. So, für uns ist es halt, ich sage auf blöd gesagt, für meine Mom und für uns Kinder ist halt was Besonderes irgendwo noch.
Ja.
Aber der kocht halt dann und er glaubt, dass damit sein Teil erledigt ist.
Ja.
Aber der ist dann auch niemand, der das so schön für uns machen will.
Aber genau.
Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet.
Question?
Nicht Tel Aviv. So, Tel Aviv, Essen, wasch, brutal. Essen ist echt super. Man muss dazu sagen, Tel Aviv ist eine sehr, sehr, also Tel Aviv ist eine mehrheitlich jüdische Stadt. Tel Aviv ist aber auch eine sehr, sehr moderne, sehr linke Stadt. Und Tel Aviv, ich würde Tel Aviv zum Beispiel mit Barcelona vergleichen. Das ist mal der beste Vergleich, den ich mit Tel Aviv irgendwie habe. Essen gebe ich Tel Aviv eine 4 von 5, 5 von 5, 5 von 5 im Endeffekt. Hab da kulinarisch nur sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade weil es halt so palästinensisch-arabische Cuisine eigentlich auch viel gibt. Falafel, du kannst gut essen gehen, du kannst aber auch, wenn du willst, irgendwie zu McDonald's, wenn du es brauchst. Lifestyle Tel Aviv, brutal. Also gerade für Europäer, die auch mal feiern gehen, Alkohol trinken, ist Tel Aviv sehr, sehr gut geeignet. Man muss, glaube ich, wenn man ein reflektierter Mensch ist und nach Israel zum Reisen geht, und sich gut fühlen will, muss man wirklich so blindsided reisen. So, du musst wie so ein Pferd die
Scheuklappen
haben und du darfst halt so das ganze Böse, Schlechte darfst du halt nicht sehen. Weil sonst, ich werde immer depressiv, wenn ich da bin. Aber ansonsten, Lifestyle, also Tel Aviv ist eine Stadt am Meer, es gibt Strand, es gibt gutes Essen, es gibt Party, es gibt Shopping. Kann ich nichts dazu sagen, perfekt. Ich habe keine spezifische Story auf Tel Aviv.
Also, ich muss sagen, was das Essen betrifft in Tel Aviv, wahnsinnig geiles Brot, gefällt mir sehr. Die haben auch so in ihren Supermärkten so geile Kringelnudelchips, die finde ich richtig geil.
Ja, das ist Tel Aviv.
Also, da gibt's die haben so geile Snacks, so, die müsst ihr euch auf jeden Fall gönnen. Tel Aviv ist sündhaft teuer. Tel Aviv ist wirklich
ist wie München. Teuer.
Nein, es ist teurer als München. Also da zahle ich, also als ich das letzte Mal dort gewesen bin, das war vor 2 Jahren, 2017, ja, ich habe irgendwie für einen Hotdog teilweise 10 Euro oder so bezahlt. Aber es war sehr teuer, aber es ist sehr gut. Lifestyle-mäßig, was halt geil ist, es gibt überall diese Open-Air-Fitnessstudios, weil das ist eine sehr fitnessorientierte Stadt. Die Leute sehen alle aus wie gemeißelt.
Wie Marcel.
Da fühlst du dich direkt hässlich und unsportlich. Empfehlen kann ich den Gordon Beach. Und auch das Gordon Inn, das ist ein cooles Hostel in Tel Aviv. Tel Aviv ist auch so mit Lineal gezeichnet. Easy Straßen, so, auf die man, denen man alles irgendwie entdecken kann.
Geht nach Jaffa, arabische Altstadt.
Als Special, was ich noch hinzufügen muss bei Tel Aviv, ist, wenn ihr da an Yom Kippur zum Beispiel seid oder an einem der besonderen jüdischen Feiertage, dann ist es halt wahnsinnig schön zu sehen, wie alle Jüdinnen und Juden einfach nicht arbeiten und alle Autos sind, alle Straßen sind halt leer und so. Und das Geile ist, wenn du keinen Bock hast auf dieses ganze jüdische, religiöse Zeugs und es dir so bescheuert ist, gehst du einfach rüber nach Jaffa, wo die ganzen Christen und Muslime sind, Christen und Muslime, Muslimas. Und da ist halt die ganze Party und alle enjoyen ihren freien Tag und so, weil die müssen nicht arbeiten und da kannst du geiles Essen kriegen. Aber wenn du so besinnliche Stimmung haben möchtest, kann ich Tel Aviv halt auch echt empfehlen. Zu der Zeit, das ist so ein bisschen wie The Purge oder so Armageddon-Stimmung, weil jeder sagt zu dir, boah, es ist jetzt gleich dieser Feiertag, du musst schnell dein Essen besorgen, weil alle Geschäfte zu haben und du darfst dann eigentlich nicht mehr essen, auch nicht auf der Straße.
Wenn ich jetzt mein Herz rauslasse, dann gebe ich Tel Aviv eine 5 von 5.
Tel Aviv kriegt von mir 4 von 5 Kanakschwellen. Die Stadt ist eigentlich phänomenal, fantastisch, beautiful, aber zu teuer. Oh, Jerusalem, yeah.
Wir gehen weiter nach Jerusalem, meinem Lieblingsort auf dieser Erde, dem schönsten Ort auf dieser Erde, meiner Meinung nach auch, dem umkämpftesten Ort, einem der umkämpftesten Orte dieser Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, was die Beschreibung der Al-Aqsa-Moschee und dieses ganzen Platzes und diese Aura, die der Ort ausstrahlt, hat. Aber für mich ist das so wie der Himmel, so ein, also ich, nicht, dass es den Himmel jetzt gibt, dass ich explizit daran glauben würde, aber es ist wie so ein ganz spezieller Ort einfach, wo, wie so ein heiliger Boden. Heiliger Boden ist die beste Beschreibung, die ich dafür habe. Es ist auch heiliger Boden natürlich für alle Muslimen, aber es fühlt sich auch wirklich nach heiliger Boden an. Meine Empfehlung an euch, um so ein bisschen Touri-Empfehlung für euch zu machen, fangt am Damaskus-Tor, glaube ich, heißt es, an. Arbeitet euch durch den arabischen Souk. Könnt ihr ganz viele so Wenders, so
Händler finden. Das ist jetzt im alten Jerusalem, in der Altstadt.
Ja, in der Altstadt ist das. Und arbeitet euch dann vor quasi und dann landet ihr irgendwann mal, gibt es verschiedene Kirchen auf dem Weg, könnt ihr euch nach rechts entscheiden. Da geht es runter zur Klagemauer oder nach links zur Al-Aqsa-Moschee. Und dann schaut euch die Al-Aqsa-Moschee an. Es ist ein mystischer Ort. Es ist der drittheiligste Ort der Muslime. Also gerade an alle Muslims, ihr müsst eigentlich mal dort gewesen sein. Essenstechnisch das beste Restaurant, das zumindest habe ich so empfunden, als wir dort waren, war für mich Nafura Restaurant. Nafura. Mhm. Hat auch, wenn ihr das googeln wollt, 4,5 Sterne. Ist ein sehr, sehr gutes Restaurant.
Ich muss euch einen kleinen Tipp geben. Was mir da besonders gefiel, ist das Citadel Hostel. Das ist in der Altstadt in Jerusalem und es ist in so einem wirklich jahrhundertealtem Gebäude. Es ist nicht so ein klassisches Hostelgefühl, so, weißt du wie, es gibt diese Abraham-Hostels in Israel und in Palästina, die sind halt so voll riesig mit 1000 Zimmern und super organisiert und Aktivitäten. Aber das war halt mitten in der Altstadt, ist auch das einzige Hostel in der Altstadt. Aber das hat so ein sakrales Feeling. Da sind auch so viele so Forscher und Arameologen und Assyriologen und so, die dorthin gehen und so Forschung betreiben. Und da triffst du halt echt richtig coole, spannende Menschen. Und ich war da mit 2 Asiatinnen. die ich auch im Bus kennengelernt habe auf dem Weg. Und die so, we can't go alone, we are women, you have to join us. Und dann wollte ich eigentlich ins Abramas und bin dann mit denen in dieses Hostel. Es ist ein sehr geiles Hostel und die Leute da drin, du denkst halt auch, alle Leute, die in der Altstadt wohnen, sind halt irgendwie heilig und fromm. Und da waren halt so junge Kippa-tragende Jungs oder auch junge Muslims und junge Christen, die halt ständig mit den asiatischen Girls, mit denen ich unterwegs war, die zur Seite nahmen, begleitet haben. Und die dachten so, wow, nice, nette, fromme Jungs hier. Und dann am Ende hieß es so, do you want to fuck me? What? Und wir waren so, wow, shit, das waren so 16-jährige Priesterboys oder so, so Rabbi-Lehrlinge oder was. Und die dachten halt, diese, keine Ahnung, entweder war es rassistisch oder die dachten halt, das sind Touristinnen, das also kann ich ja mal probieren.
Ja, aber das ist doch der aber, Masche.
Ja, vielleicht ist der Masche.
Das ist eine ganz berühmte
Masche. Die Mädels, mit denen ich da war, die Taiwanesen oder Singapur, oh Gott. Die Asiatinnen haben niemand mitgenommen. Aber da, also wenn ihr irgendwie Lust habt auf
wenn Bangen!
Wenn ihr alte Cougars seid und ihr habt Lust auf so junge Ministranten-Boys in Jerusalem, dann geht da auf jeden Fall hin. Weil
das ist eine richtige Reiseempfehlung. Wenn ihr Lust habt auf junge israelische Toyboys, dann geht nach Jerusalem, da findet ihr, werdet ihr bestimmt finden.
Ja,
schon das ist doch mal eine Reiseempfehlung. Das die werden wir reinschneiden. Das hört sich doch super an.
Und das ist gleich auch so ein bisschen verrucht in so einem heiligen Ort wie der Altstadt, dann so einen kleinen, ja.
Okay.
Genau. Macht, was ihr macht.
Macht, was ihr ist macht. Auf jeden Fall die nächste Stadt, also ich empfehle, ist Jerusalem.
5 von 5 oder 10. Es ist meine liebste Stadt genauso. Ich finde, es gibt keine Stadt auf der Welt, in der ich mich irgendwie. Es ist so geil. Es ist einfach so, es fühlt sich so weltbedeutend an.
Ist ja auch weltbedeutend.
Es ist so magisch, es ist geil. Jerusalem ist einfach wunderschön.
Wir machen weiter mit der Hauptstadt Jordaniens, Amman. Ich selber war noch nicht dort. Was ich von Malcolm mitbekommen habe, war jetzt nicht unbedingt auffordernd, dahin zu fahren. Wieso, Malcolm?
Die Stadt ist halt so voll hügelig. Ich grüße Abed, der wurde ja letzte Folge auch schon erwähnt, Abed. Wo ich Maruf dann richtig korrigiert habe. Meinst du Abed?
Ja, aber du bist halt so falsch aus.
Ja, aber wir reden auf Deutsch so. Wir haben diesen
Sound. Aber wenn ich einen türkischen Namen sage, werde ich korrigiert?
Ja, wenn wir den Sound im deutschen Sprachinventar haben, kann man es ja sagen.
Ja, so, Abed easy. Kann man schon sagen.
Aber Abed hat man nicht im deutschen Dings.
Das ist aber... Abed.
Auf jeden Fall egal. Grüße an ihn. Sorry, ich weiß, es ist deine Stadt und so, aber es ist einfach zu hügelig. Es ist ein bisschen wie Lissabon. Man kann da nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich finde das ganz schlimm, wenn das nicht geht. Ansonsten auch so, die sind alle so... die trinken Alkohol, aber es ist so versteckt wie so eine Amerika hinter so Papiertüten. Und
ja, wack.
Und es ist alles so, jeder ist so hidden und so. Es ist nicht mein Film eigentlich, Amman. Rainbow Street ist nett, es gibt da nette Cafés. Essen, ich meine, Wadi Rum und Petra muss man gesehen haben, es ist sehr schön, ist fantastisch, Totes Meer ist fantastisch, aber die Stadt Amman selber,
fantastisch,
weiß nicht, so zwei
und Essen,
zwei Kanakschwellen und zwei Kanakschwellen fürs Essen.
Also Amman ist für uns bisher alles Reiseempfehlungen. Amman ist keine Reiseempfehlung.
Ich meine, wenn man Sprachkurs machen will, aber muss Amman
aber selbst machen. You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. Marrakesh ist selber wird ja extrem gehypt. Alle finden immer Marrakesch so super geil.
Ich hatte ja mal für Marokkaner gehalten.
Marrakesch, ich gebe zunächst mal eine Reiseempfehlung nach Marrakesch. Ja, es ist eine sehr schöne Stadt, es gibt schon einiges zu erleben, aber wenn man schon in der arabischen Welt rumgereist ist, ist halt nichts davon besonders. So, die Leute finden diesen Markt geil und ich denke mir so, hey, das ist halt ein Markt wie jeder andere arabische Markt. So, der ist groß, es gibt Essen, es gibt Klamotten zum Kaufen, so, das ist super cool, aber es ist halt irgendwie nichts Besonderes in dem Stile. Was mich schon durchaus beeindruckt hat, war das marokkanische Essen, so dieses Tagine, sehr, sehr lecker. Man kann da sehr, sehr, sehr günstig essen. Ich war mit einer Freundin damals dort. Wir haben beide drei Gänge-Menü gegessen, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Mhm. Das war halt so ein bisschen rough, weil wir waren auf so einer Dachterrasse gesessen und auf der Dachterrasse, direkt daneben, hing so ein gehäutetes Schaf. Die haben halt da auch ihr Fleisch halt direkt verarbeitet auf der Dachterrasse. Es war ein bisschen strange, aber Essen war sehr, sehr gut. Das heißt, ihr könnt da sehr günstig essen. Ist nicht mal bezogen auf das eine. Wenn ihr euch so ein bisschen von diesen super touristischen Sachen löst, kann man immer ganz gut essen. Und natürlich Chai, Shisha, Argile, so, das ist alles mega gut. Lifestyle selber, Sonne, warm, aber schon auch super trafficy dort, super touristisch. gibt sehr, sehr schöne, so diese Palais halt, glaube ich, heißen die dort, wo so der marokkanische König früher gewohnt hat. Sehr, sehr schön anzuschauen. Es ist eine sehr bunte Stadt, ist mir noch im Kopf geblieben. Also Marrakesch gibt von mir eine 5 Sterne für Essen. Ich gebe es mal, bin jetzt mal ein bisschen strikter, eine 3 Sterne für Lifestyle, was nichts wirklich Besonderes ist. Aber die Erfahrung, die ich mit den Menschen dort gemacht habe, alle super offen, super herzlich und wollen eigentlich alle einem eigentlich nur helfen.
Wenn du
Arabisch sprichst, glaube ich. Ich kann es nur auf mich beziehen. Wenn du Arabisch sprichst, super gut. Wenn
ja, das ist allgemein, also damit können wir das auch mal, also es ist sehr geil, aber es ist auch ein Problem, finde ich, in der arabischen Welt, ist immer die erste Frage, enter Muslim, ja, oder bist du Christ? Und dann, damit die dich direkt einstufen können und was heißt es und so. Also ja, darauf müsst ihr euch echt gefasst machen, dass es, die sind arabische Menschen sehr oft, die wollen das,
die sind auch wissen. Weißt du, wir sprechen immer von so einer Diskriminierung von Europa in andere Richtungen,
yeah.
In anderen Richtungen ist es nicht besser. Ich will da wirklich auch niemanden in Schutz nehmen. Araber sind mad diskriminierend. Es ist wirklich von Arabern auf Schwarzen, Arabern auf Europäern, Arabern gegen Juden, Arabern auch gegen Türken, Arabern gegen Asiaten. Es ist wirklich nirgendwo ein Stück besser, teilweise ist es sogar schlimmer als in Europa. Kann man wirklich nicht in Schutz
nehmen. Arabische Welt ist wesentlich schlimmer, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Das ist auch auf jeden Fall auch eine...
Wird eine Folge für
Disclaimer sich. Disclaimer auch für viele schwarze Menschen, die in der arabischen Welt reisen möchten. Also macht euch einfach darauf gefasst.
Macht euch keine Hoffnungen.
Umgebracht und so. Es gibt sehr viele Schwarze, ihr könnt da überleben und so, aber es ist mehr Ignoranz. So, wenn euch schon Kleinigkeiten in Deutschland stören, das sind keine Kleinigkeiten, ja, dort. Aber genau, also macht euch auf jeden Fall diese Frage, bist du Christ oder Muslim, die wird euch auf jeden Fall gestellt werden, wenn ihr auch nur länger als 2 Tage in irgendeinem arabischen
Land seid. Kannst du grundlegend machen wir das so abschließend, ja, einfach jetzt, grundlegend so Reisetipps für die arabische Welt einfach.
An sich, es ist super heterogen. Ich war auch nicht überall. Ich war in den Orten, die ich jetzt gesagt habe, und zusätzlich in Ägypten. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer so bin ganz gut gefahren, weil ich auch irgendwie auch so ein bisschen immer als Local durchgehen konnte, und das hilft auch, aber dann bist du ja trotzdem exotisch. Ich weiche dieser Frage grundsätzlich aus. Ich rede nicht über meine Religion. Tut das nicht. Wenn ihr sagt, ihr seid nicht religiös, habt ihr eine ewig lange Debatte, Diskussion, aber ja, wie kannst du nur, was soll das, blablabla, macht das nicht. Auch redet nicht über Israel-Konflikt. Ich habe mal nur in Libanon irgendwie erzählt, dass ich in Jerusalem gewesen bin und Stimmung war am Boden. Ja. Weil allein, dass du überhaupt Israel betrittst, ist für die direkt so Stimmungskiller. Das heißt, lasst diesen Konflikt komplett aus, redet nicht über Religion, redet nicht über Israel. Tipp, so, ja, Preise sind auf jeden Fall alles runterhandeln.
Ihr könnt aus Prinzip davon ausgehen, wenn die sehen, dass ihr white seid und die sehen, dass ihr nicht aus Local, andersweise, ja, irgendwas seid, die schlagen aus Prinzip 500% drauf.
Preise, easy, ja.
Auf diesen ganzen Zugs, Märkten, ihr könnt die runterhandeln.
Das ist auf jeden Fall, und es ist so ein bisschen, zum Beispiel, die Gastfreundlichkeit, wenn ihr an einem Touristenort seid, wie Hurghada oder Izmir, dann sind das Gauner, die dich ausnehmen wollen. Yeah. So, traut denen kein Wort, die sehen nur Dollarzeichen in, yeah, euch. So, das ist einfach, da müsst ihr, wenn es ein Touristenort ist, redet nicht mit denen, guckt die gar nicht erst an, die reden nicht aufrichtig mit dir. Meine Mutter wurde schon mal richtig verarscht. So, die haben hier irgendwie falsches Gold oder so, so ein Türke hat ihr arabische, muslimische, you know what I'm talking about. Aber wenn ihr jetzt in so einem Dorf seid oder so, wo keine Touristen sind, habe ich die Erfahrung gemacht, in 9 von 10 Fällen könntest du dein Leben denen anvertrauen. Ja. So, die freuen sich einfach, dass jemand da ist, die geben dir Essen, die zeigen dir den Weg, und da ist diese Scheu, die man vielleicht in Deutschland hätte, wenn so eine wildfremde Person das macht, das ist dort anders, das ist kulturell einfach anders, deswegen seid darauf gefasst, und auch, die haben eine andere Männlichkeit dort, so, die werden sich einhaken in dich oder so, oder dir deine Hand halten oder sowas, und das bedeutet
nichts. Es ist auch ganz viel so, was ja bei uns so dieses Küsschen,
ja.
Es ist bei denen dreimal.
Ja.
So, seid einfach bereit, seid einfach offen dafür. Das ist alles nicht irgendwie. Nicht, wenn er dir 3 Küsschen gibt, heißt es nicht, dass er dich bumsen will. Das heißt einfach nur, das ist so, begrüßt man sich halt da. Das ist halt bei denen so. Händchen halten. Wir sind auf arabischen Hochzeiten. Du hast 30 Mann, die sich alle an den Händen halten und zusammen tanzen. So diese Nähe, das ist überhaupt nicht.
Es ist nicht sexualisiert.
Ja. Es ist einfach so, es ist kein Problem. Es ist ja auch, eigentlich ist es super, super strange, dass wir hier in Deutschland so, wenn sich jetzt Männer an den Händen halten, das ist so seltsam. So, das ist voll weird. Also, es ist völlig normal. Das ist auch,
Ja, es sind halt kulturelle halt Codes und in Deutschland assoziierst du das halt mit einer Sache.
Ja, voll. Aber du kriegst aber halt so nicht. Bose, genau. Ich habe auch von meinen Onkels, kriege ich jetzt nur einen fetten Bose auf meine Backe, so einen fetten Knutscher. Einfach nur, weil
es. Aber bei so Verwandten ist ja nochmal, genau, aber da ist halt, es könnte eine wildfremde Person sein.
Ja, ja,
auch. Und die haben auch eine Sprache, so my love, I miss you, Habibi, die werden, wenn die in Englisch
Habibi, Inti.
Wenn die Nachrichten in Englisch übersetzen, ist alles sehr romantisch.
Alle Kofi, alle. Wir sind ganz ehrlich, wir können natürlich nur aus unserer eigenen Warte betrachtet sprechen, nämlich aus der Warte eines Mannes, wie es ist, in einem arabischen Land zu reisen. Aber um zu wissen, wie es ist, als Frau zu reisen, habe ich ganz einfach meine Schwester gefragt, die ist ja schon mal in der Folge quasi erwähnt worden. Deswegen frage ich einfach mal, sag mal Bella, wie ist es denn als Mädel in arabischen Ländern zu reisen?
Also, vielleicht sollte man am Anfang betonen, dass es irgendwie nicht die arabische Welt gibt, sondern... Und dass es auch keine universellen Regeln gibt, weil jedes Land einfach anders ist. Ich kann für den Libanon, Palästina, Jordanien, Tunesien und Ägypten jetzt mal kurz sprechen. Allgemein würde ich sagen, dass man nicht unbedingt so viel andere Sachen beachten muss als Männer jetzt. Aber was man halt auf jeden Fall machen kann, ist beim Anziehen beispielsweise immer gucken, was haben die anderen an? Also was haben die einheimischen Frauen an? Was haben die einheimischen Männer an? Daran sich so ein bisschen orientieren. Wenn ich in Beirut bin, brauche ich mich überhaupt nicht anders anzuziehen als in Deutschland. Oder wenn man zum Beispiel raus aus Beirut geht, muss man sich eventuell anders anziehen. Deswegen ist es immer hilfreich, wenn man Zwiebellook anhat. Das heißt, so eine lockere Hose, Tanktop und dann am besten eine Bluse, die bis oben hingeht oder so einen leichten Pulli oder irgendwie sowas. Was man sich auch dann irgendwie umbinden kann, was nicht nervt. Was man sich aber auch schnell drüber ziehen kann, was halt luftig locker ist. So. Dann würde ich auch zum Beispiel immer ein Tuch mit mir mitnehmen. Das Tuch kann ich mir dann über den Kopf oder über die Schultern irgendwie legen, sollte ich mal in eine Moschee reingehen. Manchmal gibt es vor der Moschee auch bestimmte so Umhänge, die ich mir anziehen kann als Tourist. Aber um sicher zu gehen, einfach lieber noch ein Tuch mitnehmen. Kann ich mir, wenn es zu heiß ist, auch um den Kopf binden. Also es ist immer praktisch. Was man auch machen kann, sollte man irgendwie des Öfteren angesprochen werden, weil man keinen Ring hat. Und als Frau irgendwie reist, kann man sich immer einen Ring mitnehmen und sagen, ja, ich bin verheiratet oder verlobt. Ich würde auch einfach mal irgendwie, ich würde nicht jedem auf die Nase binden, dass ich alleine reise. Das heißt, ich könnte sagen, okay, im Hotel wartet jemand auf mich oder ich besuche Freunde, die ich hier irgendwie habe. Ich würde das nicht unbedingt sagen, nicht immer unbedingt sagen, dass ich alleine reise. Was ganz wichtig ist, es gibt sehr viele Taxen in arabischen Ländern. Das ist jetzt sehr stereotypisch, aber es gibt allgemein sehr viele Autos, die als Taxen gekennzeichnet sind. Nicht jedes Taxi ist dann registriert auch. Deswegen würde ich persönlich entweder Uber benutzen oder Karim, was es in der arabischen Welt gibt, genauso wie Uber. Und das kann man dann auch gleich online mit PayPal oder mit Kreditkarte bezahlen, was halt super praktisch ist und man erspart sich dann irgendwie das Rumgeschachere um den Preis und kann dann auch einfach aussteigen und man kann eben auch seinen Standort live teilen mit anderen Menschen. Ist auch immer sehr praktisch.
So, dann haben wir zum Schluss noch ein bisschen weibliche Perspektive. Danke.
Vielen Dank, meine Schwester.
Schau, dass du deine Schwester gefragt hast. Folgt
meiner Schwester auf Instagram.
Folgt deiner Schwester,
Bella. Also Bella-MP.
Genau. Folgt Bella, danke, dass
MP du... MP steht für Most genau. Palestinian.
Danke, Isabella.
Wir drehen am Rad. Also, danke, wir beenden Isabella, das hier an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Isabella. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Das war's mit unseren Reiseempfehlungen der arabischen Welt. Wir haben natürlich eigentlich alles gesehen, aber von dem, was wir gesehen haben, glaube ich, haben wir euch einen ganz guten Einblick verschafft. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Wenn ihr noch was spezifischer haben, wissen wollt zu gewissen Städten, zu gewissen Reiseempfehlungen, einfach uns schreiben. Wenn ihr noch eine Klischee-Frage habt, dann schreibt sie an Hashtag FragDenKanak oder FragDenPali. Folgt uns. Vielen, vielen Dank an alle neuen Zuhörer, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ihr werdet schon sehen, wir werden dann richtig guten Bilder-Content dazu rauskommen.
Folgt uns auf Instagram, freut euch auf eine besondere Folge über kanakische Musik, die noch kommen wird. Alle Profi! Alle Profi!